Hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media. Hier geht es um Themen und Menschen, die digitalen Journalismus und die Medienwelt formen und begleiten. Und dieses Mal mit einem Gast, deren Namen viele Zuhörende sicher schon mal gehört oder gelesen haben, Ulrike Simon. Seit sehr vielen Jahren als Medienjournalistin unterwegs, schreibt seit einigen Jahren primär für die Horizont und gilt als eine der bestinformiertesten und bestvernetztesten Branchenberichterstatterinnen in Deutschland. Ich finde sie vor allem deshalb interessant, oder sie fällt mir auf, weil sie in meiner Beobachtung Medienjournalismus und Branchenberichterstattung, also die ist häufig von so einer Kritik um der Kritik willen geprägt und hat sowas mitleiderregendes, meckerndes vielfach. Und Ulrike Simon nehme ich an, das war. Sie ist definitiv meinungsstark, aber in der Regel irgendwie fundiert oder häufig irgendwie auch originell in ihrer Meinung. Ihr journalistischer Fokus liegt vor allem auf den Menschen und den Entwicklungen in den etablierteren Verlagshäusern, also weniger so gaffer-orientierte Digitaltrends, obwohl das ja zum Teil gar nicht mehr so leicht zu trennen ist. Im Gespräch wird jedenfalls aber deutlich, dass Ulrike Simon wirklich einen leidenschaftlichen Herzschlag, kann man das so sagen, ja, für Journalismus und die Menschen, die ihn machen hat. Und das ist wahrscheinlich auch schon die wichtigste Antwort auf die Frage, was guten Medienjournalismus ausmacht. Also Leidenschaft für die Sache. Und das würde ich mal als sehr High-Level-Takeaway dieses Gesprächs vorwegnehmen. Was das im Detail heißt, sagt sie aber deutlich besser, ausführlicher, runder in diesen nächsten 40 Minuten. Also viel Spaß mit Ulrike Simon. Hallo Ulrike Simon, ich bin sehr stolz, Sie hier zu haben.
Hallo, freut mich auch.
Und ich muss etwas feststellen, nämlich habe ich gemerkt, eigentlich duze ich alle Menschen in diesem Podcast.
Ja, dann mal los.
Nee, aber ich hatte bei der Vorbereitung, als ich sozusagen Fragen aufgeschrieben habe, kam mir das Du nicht über die Finger. Ich weiß nicht warum, aber es ist wahrscheinlich...
Oh Gott, ich werd alt. Ich bin's wahrscheinlich.
Nein, es waren schon auch andere sehr alte Menschen hier im Podcast, aber...
noch älter. Also von mir aus können wir uns gerne duzen.
Nein, ich hab das jetzt auf Sie vorbereitet. Sie sind mein erster Siegast und das ist auch eine Premiere und Besonderheit. Und vielleicht kommt das auch daher, dass Sie ja einer der wahrscheinlich tiefst und breitest informierten Menschen der Medienbubble sind. Wie kommt das? Woher holen Sie Ihre Informationen? Frage ich mich sehr regelmäßig, wenn ich von Ihnen lese.
Recherche,
aber wenn Sie sozusagen morgens aufwachen und gucken, was ist denn heute, was ist gerade los? Was lesen Sie da? Was sind Ihre Informationsquellen außerhalb von Menschen, mit denen Sie in Kontakt stehen?
Also in der Tat, wenn ich nicht gerade schreibe oder telefoniere, dann lese ich. Ich lese wirklich wahnsinnig viel. Das geht, also der Tag fängt eigentlich am Vorabend an. Meistens lese ich, also regelmäßig lese ich am Vorabend die FAZ, Süddeutsche, die großen Zeitungen des nächsten Tages. Und auch Taz und alles, was da ist. Morgens mache ich dann gleich weiter, bin bei Twitter zugange, guck, was da los ist, lese meine E-Mails. Ich kriege über WhatsApp irgendwelche Nachrichten, SMS. Dann lese ich auch nochmal, das ist immer die schönste Stunde des Tages, nachdem ich morgens schon die ersten anderthalb Stunden zu Hause geackert habe, gehe ich um 8:30 aus dem Haus und setze mich ins Café, ganz wahnsinnig gern in die Sonne und lese da nochmal Papierzeitung. Mhm. Diese Stunde gönne ich mir jeden Tag. Das ist meiste Zeit, in der in anderen Redaktionen, tagesaktuellen Redaktionen, Konferenzen stattfinden. Ich bin ja Freiberufler. Und wenn ich das dann auch noch gelesen habe, also am Schluss die Papierzeitung, dann hole ich meine Post. Ich habe ja ein Brieffach, geht ja keinen an, wo ich wohne. Ich arbeite ja von zu Hause aus. Dann gehe ich ins Brieffach, das um Punkt 10 dann beladen ist mit der neuen Post. Und dann ziehe ich die Runde durch den Kiez zurück nach Hause und dann geht's richtig los. Und von da an wird dann telefoniert und konferiert, mittlerweile ja online konferiert mit der Redaktion, wird geschrieben.
Und genau in diesem...
So, aber in etwa läuft die morgendliche Struktur.
Und wie ordnen Sie sozusagen diese breiten und vielen Informationen, die Sie zwischen Abend und Morgen sammeln und gießen das dann in Themen? Also wie läuft das?
Naja, so arbeite ich ja nicht.
Sondern?
Ich lese ja Zeitungen auch deshalb, um einfach up-to-date zu sein, und zwar breit, um informiert zu sein über das gesamte Geschehen, ob Politik, ob Wirtschaft, ob im Lokalen, also auch um einfach selbst up-to-date zu sein, um zu wissen, worüber, was ist im Moment wichtig, auch wie geht ein Medium das Thema an, wer schreibt gerade worüber, auf welche Art und Weise. Also das alles beobachte ich dadurch ja auch. Und aber ich stehe ja nicht morgens auf und überlege mir, was schreibe ich jetzt heute, sondern das ist ein permanenter Zyklus des Telefonierens, des Kontaktiertwerdens, des Treffens von Menschen und da dann zu hören, was passiert gerade in einem Haus, wer plant gerade etwas, welche Gerüchte gibt's? Ist da was dran? Was liegt den Leuten auf der Seele? Welche Probleme, welche Herausforderungen hat eine Redaktion, ein Medium, ein Medienhaus gerade zu stemmen? Und das ist es, wo sich dann immer neue Themen ergeben und ich dann auch inspiriert werde, oft durch irgendwelche Anmerkungen, die ich aus Gesprächen raushöre. Und dann merke ich, dass es in mir plötzlich so kribbelt und ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, das macht mir Spaß. Da will ich wissen, was dahinter steckt. Und dann steige ich ein und dann geht's wieder los mit Telefonieren und Reden. Permanenter Kreislauf.
Sie machen das wenn ich richtig gerechnet habe, seit Sie 25 sind? Sind Sie Medienjournalistin oder Sie waren von Anfang an als Journalistin?
Ja, ein bisschen länger sogar, also direkt nach dem Studium. Aha. Ich bin direkt nach dem Studium in Mannheim, bin ich nach Hamburg gegangen, damals aus eher privaten Gründen. Ich hatte die Wahl zwischen München, Köln und Hamburg und bin dann nach Hamburg gegangen. Und bin allerdings eher zufällig da reingerutscht, wirklich zufällig. Aber ich bin mit 24 habe ich angefangen und ja, jetzt bin ich 52 und so lange mache ich das.
Und man kann da zufällig landen, aber dann ist es ja schon eine aktive Entscheidung, in einer Ecke zu bleiben. Warum haben Sie sich diesen Bereich gesucht? Warum sind Sie Medienjournalistin?
Ich habe den Bereich nicht gesucht.
Warum hat der Bereich Sie gesucht und warum haben Sie ihn behalten? Naja, so, also sozusagen, warum machen Sie das seit so langer Zeit?
Also es war nie mein Wunsch, anders als bei anderen Journalisten, bei vielen anderen Journalisten, es war nie mein Wunsch als 15-Jährige, ich möchte unbedingt Journalist werden. Das war es nicht. Ich habe Germanistik studiert, auf Magister. Ich habe Germanistik, Romanistik und allgemeine Linguistik studiert und hatte mir damals überlegt, zu promovieren, in einem Wissenschaftsbetrieb in der Uni zu bleiben. Und dachte auch, es ist ganz geschickt, dann mal eine Zeit lang in eine andere Stadt zu gehen. So hatte ich Hamburg im Kopf. Ich gehe nur mal für ein paar Jährchen dahin, um dann zurückzukehren an die Uni. Und habe nach dem Examen gemerkt, ich will in die Praxis, ich will Geld verdienen, will wissen, ob ich damit Geld verdienen kann mit dem, was ich jetzt gelernt habe. Und da habe ich einen Verlag angerufen, der rein vom Namen her so klang, als hätte der irgendwas mit Sprachwissenschaft, Germanistik zu tun. Der hieß Textverlag, Textintern. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Textintern hieß das Fachmedium. Ich habe angerufen, Textverlag, und habe gesagt, guten Tag. Ich interessiere mich für Ihren Verlag, bin auf Arbeitssuche und würde gerne wissen, was Sie da so machen. Und wurde dann eingeladen und dann haben die mir ein Volontariat angeboten und mir das vorgestellt, was Sie da so machen. Und dann dachte ich, Volontariat, das wollte ich ehrlich gesagt erstmal nicht, weil ich dachte, schon wieder Ausbildung. Ich habe doch die Jahre über studiert, schon wieder eine Ausbildung. Wusste nicht, wie begehrt das ist, überhaupt damals ein Volontariat zu kriegen. Aber dachte, naja, mache ich jetzt mal. Also so Journalismus finde ich schon ganz spannend. Und dann habe ich angefangen und fand es erstmal, es war für mich eine fremde Welt. Diese Medienwelt war für mich komplett fremd.
Aber sympathisch fremd, interessant fremd oder?
Also jetzt nach 3 Monaten mochte ich erstmal keinen Kiosk mehr betreten, weil es mir irgendwie too much, zu viel war. Dann aber habe ich angefangen, eben mit den Menschen zu reden und Menschen kennenzulernen. So ein Helmut Marquardt damals bei Fokus oder ein Michael Spreng, sind alle schon, der eine in den 80ern, der andere kürzlich verstorben, aber es ist halt auch schon lange her. Ein Klaus Larras bei der Bild-Zeitung damals, der Chefredakteur. Ich habe die Leute angefangen kennenzulernen und fand die spannend. Auch ihre in ihrer Lust und in ihrer Leidenschaft und wie wichtig ihnen das ist, was sie da machen. Und da habe ich gemerkt, das ist auch verdammt spannend. Und dann habe ich mir Nischen gesucht, die keiner beackern wollte in der Redaktion. Das war zum einen die Milchstraße, Verlagsgruppe Milchstraße, gibt es auch nicht mehr. Aber damals, Max war gerade erschienen, war das ein sehr kleiner Verlag, der nicht wirklich ernst genommen wurde von anderen. Um die habe ich mich gekümmert, dann habe ich mich um Regionalzeitungen gekümmert, um Ost-West, das war ja nach der Wende, die ganzen ostdeutschen Zeitungen, das fand ich spannend. Bin ja nicht umsonst dann später in Berlin gelandet. Wochenpost gab es damals, da habe ich mit Matthias Döpfner dann kennengelernt, der gerade Chefredakteur dort wurde. Die Motorpresse habe ich mir noch ausgesucht, das war so aus rein privatem Interesse, dass ich mich auch um Auto- und Motorzeitschriften gekümmert habe. Das war der Anfang und da fing ich dann an, einfach Lust zu haben und dann bin ich in die Häuser, habe mir das alles so angeguckt und angehört und bin halt da immer weiter reingewachsen, immer tiefer reingewachsen. Und das ist jetzt ja fast 30, also 28 Jahre her. Und die Lust hat mich nicht verlassen. Im Gegenteil, die ist immer größer geworden und ist gleichbleibend hoch.
Es gibt ja viele Medienjournalisten. Und was ist Ihr...
Finden Sie?
Ja, schon, finde ich.
Finde ich nicht.
Nee? Nee. Also, naja, wenn man das sozusagen einfach als Anzahl von Journalisten, die über eine bestimmte Branche berichten...
Waren mal deutlich mehr.
Also, es gibt ein paar Medienjournalisten, viel oder wenig ist relativ. Und von denen setzt man sich ja auch ab. Oder was ist Ihr Anspruch an Ihre Arbeit und was möchten Sie anders machen? In Ihrer Form von Berichterstattung, in Ihren Artikeln.
Was heißt anders machen? Ich mache es einfach auf meine Art. Also ich vergleiche da jetzt nicht, ich mache es einfach auf meine Art. Und was zeichnet das aus? Klar, über die ganzen Jahre sind die Kontakte zu einem dichten Netzwerk gewachsen, das ich gepflegt habe, immer wieder erweitert habe. Ich mag die Menschen, mit denen ich es da zu tun habe. Den einen mehr, den anderen weniger, aber ich mag sie alle und bin wirklich interessiert an dem, was ich mache, an den Themen, über die ich schreibe und an den Menschen, mit denen ich im Kontakt bin. Und ich glaube, das merken die, dass ich da wirklich interessiert bin und Lust habe. Und das überträgt sich vielleicht auch. Und vor allen Dingen ist mir halt auch, also wofür ich dankbar bin, ist, dass die Leute mir auch vertrauen. Das heißt, auch Dinge erzählen, die möglicherweise für sie gefährlich sogar sein könnten, ja, für ihren Job. Aber sie vertrauen mir, weil sie wissen, dass ich sie nicht in die Pfanne hau. Man setzt sich auch mal auseinander oder redet mal 3 Wochen nicht miteinander. Das ist mir durchaus schon des Öfteren passiert. Aber immer wieder kommt der Kontakt zurück und man eignet sich natürlich über die Jahre dann auch ein Wissen an. Und weiß, wie das entstanden ist, womit das zu tun haben könnte, wer wen kennt, worüber verknüpft ist, wie eine Entwicklung entstanden ist. Das ist einfach dann so ein Fundus, der eben immer größer und nicht kleiner wird. Und das macht es mir natürlich dann auch einfacher als anderen Medienjournalisten, die nicht so lange dabei sind oder eben ja auch anders arbeiten als ich. Ich laufe ja nie mit Mikrofon zum Beispiel rum. Ja, ich renne auch nie mit Handy rum. Mir ist wirklich wichtig, mit Menschen zu reden. Manchmal auch einfach komplett ohne irgendeinen Anlass, sich zu treffen, zu reden, offen zu sein miteinander. Nicht immer nur den Kontakt zu suchen, wenn man ein Interview führen möchte, ein offizielles.
Also wo mir das aufgefallen ist, so eine, finde ich, überraschende Intimität war in einem Interview von ein paar Monaten mit Julian Reichelt und Paul Ronsheimer, wo was extrem persönlich wirkte. Und
das war Absicht.
Ja, das glaube ich. Aber genau, da habe ich mich genau das gefragt, wie schafft man so ein Vertrauensverhältnis? Weil wenn ich jetzt irgendwo Verlagsgeschäftsführerin wäre, hätte ich auch Schiss vor ihrem Urteil, weil sie ja schon meinungsstark sind. Und was glauben Sie, warum Leute Ihnen da, können Sie doch mal überlegen, warum Leute da dieses Vertrauen und diese Intimität entgegenbringen?
Naja, mal davon abgesehen, dass Julian Reichelt, glaube ich, auch relativ schmerz- und angstfrei ist, was Interviews angeht und Fragen angeht. Es entstand so, dass ich, fragen Sie mich nicht mehr, was der Grund war. Irgendwann abends spät hatte ich die Idee, ich würde gerne die zwei zusammen zum Interview kriegen. Und dann habe ich zu dieser späten Stunde eine Nachricht geschickt. Auch genau so, wie ich gerade gedacht hatte. Und habe dann auch relativ schnell eine Antwort bekommen, weil es offensichtlich auch auf der anderen Seite, sprich bei Ronsheimer und Reichelt, die Idee gab, ja, haben wir Lust drauf und möglicherweise auch da gemerkt, dass da ihnen einfach ein Interesse entgegengebracht wird, das sie dann erwidert haben. Und ja, das, also für mich war das jetzt nichts Unnormales, sondern ich dachte einfach, diese üblichen Interviews kann ja jeder führen. Ich will jetzt halt eine andere Konstellation. Und die Konstellation fand ich spannend. Und mich hat die Frage interessiert, was pflegen die beiden für ein Verhältnis? Für ein freundschaftliches, privat wie beruflich? Und was macht es, woran liegt's, was das Paul Ronsheimer eben derjenige ist, der gegenüber Julian Reichelt am ehesten das Wort oder ein das nicht das Wort ergreift, sondern Widerworte gibt, widerspricht in der Redaktion. Das war mein Ausgangspunkt und darüber haben wir dann ein Interview geführt. Und ich gucke den Leuten in die Augen und konzentriere mich halt auf die. Ich weiß nicht, ob dann durch dieses Interesse entsteht halt dann auch eine, ich glaube jetzt durchaus angenehme Atmosphäre. Das mache ich auch mit jedem Gesprächspartner.
Gibt es irgendwelche Gesprächspartner, bei denen Sie, denen Sie so skeptisch gegenüberstehen, dass Sie dass Sie Ihnen nicht so begegnen würden? Also haben Sie Grenzen in Ihrem Netzwerk, wo Sie sagen, da hört es mich auf?
Ich rede mit jedem. Also was ich nicht mag, ist, wenn man mich mit PR-Antworten abspeist. Da kann ich auch garstig werden. Oder mit Unwahrheiten, wenn ich mit Unwahrheiten konfrontiert werde. Wenn mir einer was erzählt, was einfach nicht stimmt. Da kann ich auch garstig werden und dann zeige ich das aber auch. Also ich glaube auch durchaus, dass bei den Interviews klar wird, wenn ich mich ärgere über jemanden oder wenn ich einfach mit Leidenschaft widerspreche, weil ich das nicht so sehe. Ich finde es aber auch okay, wenn man das merkt, denn ein Gespräch ist eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen, die sich begegnen, die da zusammensitzen, die sich in die Augen gucken und die sich jetzt auf ein Thema fokussieren. Und ich finde, ein Interview, in dem man spürt, da ist was passiert. Also wenn ein Interview, das man liest und bei dem man als Leser spürt, da ist was passiert in dem Gespräch. Das ist nicht langweilig. Da ist was zwischen diesen, da blitzt was zwischen diesen beiden Menschen. Und ich spüre das nur, wenn ich es lese im Blatt oder auf dem Bildschirm oder auf dem Handy. Ich habe zum Beispiel auch mal gesagt bekommen, nachdem es jemand gelesen hatte, ich habe das mit den Stimmen von dir und dem mir auch bekannten Gesprächspartner gelesen. Das finde ich ein echt tolles Kompliment. Also wenn es einfach, wenn man merkt, es ist authentisch. Wenn man spürt, das sind zwei Charaktere, die miteinander reden und so ein Interview es schafft, das rauszukitzeln und spürbar zu machen, dann ist es gelungen.
In dieser Ära, in der Sie das
jetzt... Ja, wahnsinnig langweilig sein. Also Interviews können echt langweilig sein.
Absolut.
Absolut. Und das will ich nicht.
Sind dann halt natürlich auch langweilig, wenn sie sozusagen weichgespült wurden im Nachhinein. Das merkt man ja auch.
Naja, da muss man halt dann zur Not auch handeln wie auf dem Bazar und gucken, dass einem die Dinger nicht rausgestrichen werden.
Und in dieser Ära, in der Sie das jetzt gemacht haben, wie haben sich die Menschen, über die Sie berichten, verändert? Also wenn Sie am Anfang von einem Spreng und Döpfner in seinem ersten redaktionellen Führungsposten erzählt haben, wie vergleicht sich dieses Klientel mit dem Sie jetzt zu tun haben?
Jetzt ganz unabhängig von Namen und Personen, die Publizistik oder ich sag mal, das Mediengeschäft war inhaltsgetriebener. Es war mehr Kulturgut als Wirtschaftsgut, der Journalismus. Es sind immer Medien entstanden auf dem Reißbrett. Es wurde immer schon Marktforschung betrieben. Es wurde immer auf die Quoten geguckt, auf Reichweiten. Aber ich glaube, es war inhaltsgetriebener. Die Menschen haben inhaltlicher gesprochen. Es ging damals, als ich anfing, das waren ja die goldenen Jahre, oder die noch goldenen Jahre, als unfassbar viel Geld verdient wurde in allen Medienhäusern, in allen Verlagen. Und da wurde das Geld auch rausgeschmissen mit vollen Händen, muss man auch sagen. Da war auch Werbung zum Beispiel, Werbung war Teil der Popkultur. Man stand Schlange am Kino, um sich die neue Cannes-Rolle anzugucken. Es gab die Benetton-Werbung. Es war wirklich Teil der Popkultur. Wenn man Magazine gelesen hat, die bald so dick waren wie Telefonbücher, hat man heute auch nicht mehr Telefonbücher, die wirklich dick waren vor Anzeigen. Hat man sich auch die Werbung angeguckt, weil das Teil war dieser Magazine, die atmeten auch diesen Spirit. Ich habe vorhin Max genannt. Aber nochmal zu den Menschen, was hat die geändert? Sie waren kantiger, ja. Ich habe ein großes Faible für kantige Leute, für knorrige Menschen, für Leute, die sich aufregen, für emotionale Leute, für skurrile Charaktere, habe ich da durchaus ein Faible. Und da waren, sie waren eckiger und kantiger. Viele heute sind, also die, so wie die Häuser auf Effizienz getrimmt sind, sind oft auch die, ist oft auch das Management glatt. Und auch die in den Redaktionen sind die Köpfe auch manchmal austauschbar, ängstlich, depressiv, weil es geht uns ja jetzt nicht so wahnsinnig gut in der Medienbranche, ne? Es ist auch ein zähes Geschäft geworden, bei dem es aufs Durchhalten auch ankommt. Und das spiegelt sich schon auch in der Reaktion und im Auftreten derer, die sowohl an den Spitzen stehen, als auch in der Basis sind. Also sprich normale Redakteure. normale Verlagsangestellte. Sie sind auch sehr viel ängstlicher geworden und ertragen vieles, merken auch gar nicht, was da teilweise auch Schlimmes passiert in den Häusern, also wo wirklich Journalismus dann nur noch eine Frage von Effizienz ist und vermischt wird mit Anzeigen, also wo die Trennung zwischen Verlag und Redaktion, die Trennung zwischen redaktionellem Teil und Anzeigenteil nicht mal so wirklich wahrgenommen wird und gepflegt wird. Das hat schon alles abgenommen, aber nichtsdestotrotz, es gibt noch genug andere und ich habe nach wie vor Lust und es geht mir mehr denn je darum, wie bleibt Journalismus finanzierbar, wie bleibt Journalismus Teil der Gesellschaft. Und das ist es, was mich antreibt im Moment.
Man kann das, was Sie da als so Ängstlichkeit und bisschen depressive Tendenzen beschreiben, aber ja auch von der Seite sehen, dass früher sehr viel frauenfeindlicheres Umfeld war und man musste sich irgendwie sorgen als Volontär, dass einem kein Aschenbecher um den Kopf geflogen kommt.
Das Problem hatte ich nie. Ich bin mit denen auch immer sehr gut klargekommen. War für mich noch nie ein Problem und ich sag mal, die Männer, ich war oft die, nicht nur die Jüngste, zwar mit Abstand die Jüngste bei Veranstaltungen, sondern auch oft die einzige Frau. Und da war in der Tat, da ging es in Redaktionen anders zu. Also da wurde geraucht, gesoffen, geschrien, Leute rausgeschmissen, am nächsten Tag angemault, warum sie nicht zur Arbeit erscheinen. Da ging es etwas bodenständiger zu als heute. Ich hatte aber mit Männern, die da als Alpha-Tierchen rumlaufen, nie ein Problem. Man muss halt Nein sagen und halt so zurückkarren und zurückhauen. Und das war für mich nie ein Problem.
Es gibt ein Buch, was ich nicht gelesen habe, aber trotzdem empfehlenswert finde, weil ich es lesen möchte. Lassen Sie mich mal machen. Kennen Sie das? Das ist die Sekretärin der Chefredaktion beim Spiegel.
Ach, doch, ja.
Die über ihre jahrelange Arbeit an diesem Empfangstisch geschrieben hat und was sie eben sozusagen für Umgangsarten erlebt hat, aber eben geschrieben auch aus einer großen Liebe für diese Menschen, mit denen sie da zusammengearbeitet hat und also nicht eine große Anklageschrift, aber trotzdem so beeindruckend, glaube ich, so wie ich es angelesen habe, beeindruckend im Kontrast zu dem, was man jetzt als ein Umgangsstandard
definiert hat. Nee, jetzt war ich die Sekretärin, ne? Das muss man dazu sagen. Wenn hart miteinander umgegangen wird, ich habe damit kein Problem. Ich habe auch kein Problem, laut zu sein. Und wenn mal einer blöd kommt, komme ich blöd zurück. Oder gucke jemanden scharf an. Also ich habe da wirklich noch nie ein Problem gehabt.
Und wenn Sie sagen, was auch weichgespült wird, ist die Trennung zwischen Redaktion und Verlag. Inwieweit glauben Sie, dass dass diese Tendenz aber auch notwendig ist, um Journalismus finanzierbar zu machen? Also kennen Sie Beispiele von Verlagen, wo es oder welche Beispiele kennen Sie, wo es erfolgreich extrem getrennt ist und aber wirtschaftlich?
Nee, da müssen wir jetzt einen Unterschied machen. Ich sprach vorhin von Schleichwerbung. Von Nichtbeachten der Grenzen zwischen Redaktion und werblichem Teil.
Wo fangen die für Sie an?
Der Journalismus lässt sich nicht dadurch retten, dass er sich instrumentalisieren lässt von Werbekunden. Dann ist es nämlich kein Journalismus mehr, den man retten muss. Journalismus muss unabhängig sein von den Interessen der Werbekunden und frei sein von PR. Und das ist jetzt das andere, was wir eben unterscheiden müssen, wo es wichtig und fruchtbar sein kann und ist, zusammenzuarbeiten zwischen Redaktion und Verlag. Das ist, wenn man neue Projekte auflegt, wenn man ein neues Produkt entwickelt, dass man da eben, wie man dann heute so schön sagt, Silos aufbricht, agil arbeitet, interdisziplinäre Teams zusammenstellt. Und gerade was das Technische und Technologische angeht und die Unterstützung, das ist ja häufig in den Verlagen angesiedelt. Und selbstverständlich muss man da zusammenarbeiten. Was ich aber trotzdem strikt getrennt sehen möchte, ist das, was der Journalist macht und das, was das Sales-Team macht. Das sind zwei unterschiedliche Stiefel, die müssen auch getrennt sein.
Können Sie ein Beispiel geben, wo diese Trennung vernachlässigt wurde in Ihren Augen? Oder wird?
Ach mein Gott, gucken Sie jede Woche in die Bunte rein, gucken Sie jede Woche in die Yellows rein. Aber Sie können natürlich auch gucken bei Steingarts Morning Briefing oder ich kann jetzt wirklich
der viele, selber viele, sehr,
viele
sehr, sehr
Medien nennen, wo man feststellen kann, links steht der Artikel und rechts wird das Produkt dazu empfohlen als Werbung. Der sponsert irgendeine Veranstaltung, dieses Unternehmen sponsert irgendeine Veranstaltung und siehe da, der Unternehmensboss gibt ein Interview. Und zwar ein ganz nettes, wo keinem Weh getan wird. Das meine ich mit einer nicht unabhängigen journalistischen Arbeit.
Wenn Sie mal sozusagen einen Schritt zurückgehen, pessimistisch oder digitalen Journalismus, pessimistisch oder optimistisch an?
Immer optimistisch, sonst könnte ich ja aufhören. Also ich hoffe es sehr. Ich sehe, es ist ein riesiges Problem, Journalismus auch künftig zu finanzieren. Aber ich gebe es nicht verloren. Und es gibt ja auch Ansätze und manche sind schon weiter als andere. Das ist genau diese Weggabelung, an der wir gerade stehen. Kriegen wir es als Branche gebacken, dass Redaktionen eine hohe Qualität abliefern können, ihre Arbeit? Und wie lässt sich das finanzieren? Und es gibt nach wie vor insbesondere zwei Einnahmequellen. Das eine ist die Werbung, das andere ist der Vertrieb. Und dann gibt es noch ein drittes Standbein, wenn man so möchte. Das ist das Kongressgeschäft, das sind Veranstaltungen, das sind regionale Dienstleistungen, je nachdem, also wo ja jedes Haus noch versucht, ein drittes Standbein sich und zusätzliche Erlösquellen sich zu erarbeiten. Aber die wesentlichen, nach wie vor wesentlichen Einnahmequellen ist Werbung und Vertrieb. Werbung ist schwierig geworden, verdammt schwierig geworden, durch die digitalen Medien, durch die Gaffers, die viele Werbegelder einfach an sich ranziehen. Umso mehr ist wichtig, dass der Leser zahlt, auch im Digitalen, für journalistische Leistung. Und diese Paid-Modelle durchzusetzen, diese Bezahlmodelle zu erarbeiten und bei Lesern ein Bewusstsein zu schaffen, zu schärfen und wachsen zu lassen, dass Journalismus, der etwas wert ist, auch kosten muss und dass man da bezahlen muss, das ist im Moment die entscheidende Frage.
Ich denke, dass sozusagen das klassische Konkurrenzverhalten von Verlagen untereinander da eher ein zusätzliches Risiko ist.
Warum?
Weil die Konkurrenz, die Konkurrenz stellt ja weniger eine andere Tageszeitung dar als das konkurrierende Unterhaltungsangebot und sozusagen die Unternehmen, Google, Facebook, die eine extrem große Dominanz im Markt, im Werbemarkt halten. Und um sich dagegen zu positionieren, ist es schwierig, als SHZ Einzelkämpfer zu spielen, und sondern um sich gegen Regularien von oder Standards von Facebook oder Google zu Wehr zu setzen, braucht man eine Allianz.
Der SHZ hat eine Lokalkompetenz, die Google nicht hat. Damit kann sie punkten.
Damit kann sie punkten, aber die muss sie erstmal. Aber damit war sie früher Monopolist zu einer bestimmten Zielgruppe, und der ist sie nicht mehr. Das heißt, den Weg zur Zielgruppe findet man einfacher und schneller über nicht die SHZ. Das heißt, geht aber auch gar nicht um die SHZ, sondern es geht darum, begreife ich die ehemalige Konkurrenz oder existierende Konkurrenz als Konkurrenz oder als Bündnispartner gegenüber den Monopolisten aus dem Silicon Valley.
Da sprechen Sie jetzt wirklich ganz, glaube ich, mehrere Themen an, die richtig und wichtig sind. Also zum einen eine Lokalzeitung. Bleiben wir jetzt mal bei lokalen Regionalzeitungen. Die hat ihre Journalisten am Ort, am jeweiligen. Da hat kein Google Zugang. Da hat sie eine Kompetenz, die sie besser ausspielt, die eine Redaktion besser ausspielen kann als jeder andere. Mag es auch ein paar lokale Blogs geben, die mehr oder minder dann als Hobby betrieben werden, wo man auch nie immer so weiß, wer dahinter steckt und wie da gearbeitet wird. Eine lokale Redaktion hat eine Lokalkompetenz, die ihr niemand wegnehmen kann, deren sie sich bewusst sein muss, dass das die Eigenschaft ist, mit der sie punkten kann und die sie ausschlachten kann, von der sie lebt. Das ist ihre Kernkompetenz.
Und Google verdient mit dieser Kernkompetenz Geld.
Mit lokalem Journalismus?
Macht den auch auffindbar und verdient daran Geld, wenn das gelesen wird.
Ja, das ist richtig. Aber gerade bei lokalem Journalismus, also ich meine, wenn da kann ich aber Geld verlangen für lokalen Journalismus. Wenn ich eine lokale Zeitung bin, kann ich doch Geld verlangen für meinen Journalismus. Genauso wie ich ja auch früher die Menschen dazu gezwungen habe, ans Kiosk zu gehen und die Zeitung zu kaufen oder sie übers Abonnement zu beziehen. Genau dasselbe mache ich ja zum digitalen Journalismus. Und da gibt's sonst niemanden. Vielleicht ein lokales Radio, vielleicht ein lokaler Blogger. Aber du hast da als Lokalzeitung wirklich die Kompetenz, damit dann beim Leser eine Bereitschaft herbeizurufen, dass er Geld bezahlt für den Journalismus. Auch online, gedruckt online. Das ist das eine. Aber jetzt geht's um die Konkurrenz, die Sie angesprochen hatten. Natürlich ist immer jedes andere Medium für eine Lokalzeitung Konkurrenz. Der lokale Blogger ist der Konkurrent, das Lokalfernsehen ist der Konkurrent, der lokale Hörfunksender ist der Konkurrent. Was auch immer es da gibt, ist natürlich erstmal irgendwie Konkurrent. Worum es ja auch geht in der Branche, ist, dass, bleiben wir beim Beispiel Verlage, dass die Verlage untereinander eine Geschlossenheit erzielen über die Frage, wie finanziert sich Journalismus, welche Regeln brauchen wir, dass es auch einen Austausch gibt von Kompetenz, wie macht ihr es, wo sind die Best Cases, wen können wir uns zum Beispiel nehmen, um ähnliche Erfolge zu erzielen. Wie sieht die Medienpolitik aus? Wie kriegen wir diese, wie können wir uns verhalten gegenüber diesem marktmächtigen Digitalkonzern? Also da geht es dann nicht um die gesunde journalistische Konkurrenz untereinander, sondern da geht es dann wirklich darum, als Branche eine gemeinsame, einen Konsens zu erzielen, wie man vorgeht.
Das heißt, Sie würden wahrscheinlich dann sagen, also wenn sich Login-Allianzen schließen oder wenn sich Vermarktungsallianzen schließen, ist das
ja, da
noch nicht.
Doch zusammenarbeiten. Nö, das ist
das ist nicht
in
schlecht.
Ordnung.
Aber
ja, im Gegenteil, das ist zu begrüßen und könnte bitte noch sehr viel mehr sein. Sehr viel mehr werden.
Und dann gibt es aber auch ja
so
ein Ruck zu Content-Allianzen oder Content-Pools in einigen Häusern, wo sozusagen die redaktionellen Inhalte.
Sie meinen jetzt Zentralredaktion.
Zum Beispiel Zentralredaktion. Das sehen Sie kritischer.
Ich sehe es dann kritisch, wenn es nur darum geht, Geld zu sparen. Und nur darum geht, Journalismus wegzusparen. Ich sehe es nicht kritisch, wenn. Finde es eine nicht nur nachvollziehbare, sondern auch sinnvolle Aktion, Zentralredaktion zu gründen und zu nutzen, wenn es darum geht, Journalismus ja effizienter zu betreiben und vor allen Dingen überhaupt betreiben zu können, also um überhaupt zu überleben. Und ich sehe jetzt auch nicht wirklich die große Vielfalt dadurch sehr eingeschränkt, also die Vielfalt, die Meinungsvielfalt eingeschränkt. Also ich sag mal, die dpa gab es schon immer. Die dpa wird von allen Redaktionen genutzt. Das war früher die einzige Zentralredaktion, derer sich die anderen Redaktionen bedient haben. Heute gibt es Zentralredaktionen wie von Funke oder von Matzak, das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Idee, ich rede jetzt nicht von der Umsetzung, die Idee ist richtig, zu sagen, was ist die Kernkompetenz, das sind wir wieder beim Lokalen, was ist die Kernkompetenz einer Regionalzeitung? Das Regionale, die Journalisten direkt am Ort im Verbreitungsgebiet. Damit kann ich mich unterscheiden. Das ist, damit kann ich Zahlungsbereitschaft bei den Lesern erzeugen. Damit kann ich punkten und eine Identität schaffen für die Marke und eine Beziehung zwischen Marke und Kundschaft, zwischen Marke und Leser. Das Überregionale oder gar das Weltgeschehen, das muss jetzt nicht der Flensburger Politikredakteur unbedingt schreiben. Da können wir uns eine Zentralredaktion teilen mit anderen Regionalredaktionen zusammen. Und dann einen Washington-Korrespondenten uns leisten, der richtig gute Arbeit macht. Eine Einzelregionalzeitung könnte sich nicht einen Korrespondenten in Washington, 10 Leute in Berlin in einem Hauptstadtbüro leisten, noch in China, Ungarn, auf anderen Kontinenten Korrespondenten leisten und für die Wirtschaft, für die Kultur, die nationale, immer noch ganz tolle Fachredakteure leisten. Das kann eine einzelne kleine Regionalzeitung definitiv einfach nicht mehr. Da dann eine Zentralredaktion zu nutzen, deren Kompetenz zu nutzen und zu sagen, wir hier am Ort machen das Regionale, so nah am Leser wie es geht und bedienen uns einer Zentralredaktion, um dort kompetenten Journalismus uns mit anderen zu teilen. Das finde ich richtig und ich sag mal, wenn dann dieser überregionale Artikel sowohl in Paderborn als auch in Dresden erscheint, dann juckt das niemanden. Dann schränkt das die Meinungsvielfalt nicht ein, weil kein Paderborner bisher eine Dresdner Zeitung gekauft hat, um sich zu informieren, was in Washington los ist.
Und im Vergleich, wenn eine Welt und Bild ihre Sportredaktion zusammenlegen,
das ist eine klare Sparmaßnahme. Ja, machen wir uns nichts vor, das ist eine klare Sparmaßnahme. Und selbstverständlich hat die Bild eine andere Sportberichterstattung als die Welt. Da muss unterschiedlich auch geschrieben werden. Aber ja, klar, das ist eine Sparmaßnahme. Das ist einfach so.
Was sind
und vor allen Dingen, wenn ich dann schon eine Zentralredaktion habe, dann sollte es eben möglich sein, das gesparte Geld ins Lokale zu stecken und da zu investieren. Das war die Idee und es ist auch der Wunsch und hätten wir alle gerne, aber man muss auch dazu sagen, so ist es dann halt auch nicht unbedingt gekommen. Denn wieder ist dann die Auflage eingebrochen, wieder sind die Werbekunden abgesprungen, dann kam Corona, dann kam was weiß ich was und man muss immer hinterher sparen, sodass mittlerweile halt überall die Personalsituation angespannter ist.
Welcher Verlag oder welche Redaktion macht das in ihrer weiten Feldstudie, muss auch nicht deutsch sein, am besten? An den richtigen Stellen investieren, an den richtigen Stellen Effizienzen schaffen. Wer macht das gut?
Ich hätte jetzt gerne gesagt, die Süddeutsche Zeitung hat nicht mit der Gießkanne gespart in den letzten Jahren, hat eben das Investigative sehr gestärkt. Aber jetzt gucken wir uns gerade aktuell an, die Entwicklung, da werden jetzt auch 50 Stellen gestrichen. Hoffen wir, dass es nicht, natürlich wird es an die Qualität gehen.
Wie ist das im Umfeld so außerhalb der klassischen, traditionellen Verlage, neue Angebote, die sich etablieren?
Ja, das sieht man, dass der Spiegel beispielsweise durch die Einführung seines Bezahlmodells relevante Erlöse mittlerweile erzielt. Die Idee, Bewegtbild anzubieten, um seinen Nutzern nicht nur im absteigenden Geschäft oder im schrumpfenden Geschäft mit der Zeitung und auch nicht nur durch digital erscheinende Berichte etwas zu bieten, sondern eben auch im Bewegtbild. Das ist das, was Bild seit Anfang des Jahres macht und andere ziehen ja auch nach. Das ist als Strategie auch richtig, aber wenn wir ehrlich sind, sind wir alle noch am Experimentieren. In der gesamten Branche sind alle am Experimentieren und am Gucken, was funktioniert, wo haben wir uns verzettelt. Ist jetzt Podcast der nächste Grund oder ist nicht nur ein Podcast ein Hype, sondern ist das wirklich etwas, womit man Geld verdienen kann beispielsweise? Wir sind alle noch am Experimentieren.
Was für neue Angebote gucken Sie sich so an? Also nicht eben aus den Häusern, die schon mit langer Geschichte da stehen, sondern von mit Vergnügen kann man sagen, ist ein lokales Medien.
Ein Lead Award zum Beispiel ist auch bekommen voriges Jahr.
Genau.
Ja, diese Newsletter-Angebote. Die sind, davon gibt es ja viele und immer mehr, auch kostenpflichtig. Der Checkpoint hier in Berlin, klar, habe ich den auch von Anfang an. Also Newsletter gibt es diverse neue. Ich gucke mir auch immer an, was beispielsweise Korrektiv jetzt gerade macht oder andere rein digitale Medien.
Aber sie reizt mehr sozusagen so die Frage, wie es die großen etablierten Häuser schaffen, oder?
Was heißt, mich reizt das mehr? Es ist schlicht und ergreifend so, dass ich nicht daran glaube, dass ein vollumfänglich informierendes, tagesaktuelles oder stundenaktuelles, ganz aktuelles journalistisches Angebot durch durch ein gemeinnütziges Stiftungsmodell zu finanzieren und aufrechtzuerhalten ist. Daran glaube ich nicht. Mir liegt wirklich am Herzen, dass aktuell informiert werden kann durch journalistische Angebote, die finanzierbar bleiben. Und nicht nur aktuell, da geht es auch nicht nur um tagesaktuelles Geschehen und tagesaktuelles Weltgeschehen oder das Geschehen in der Stadt, sondern dass generell relevanter Journalismus finanzierbar bleibt. Und ich habe bisher noch kein wirklich überzeugendes Angebot außerhalb der etablierten Medienhäuser erlebt.
Letzte Frage. Es wird sehr warm hier drin, aber letzte Frage. Was wäre für Sie ein Interviewgast, den Sie gerne noch bekommen würden und noch nicht bekommen haben?
Ja, da würde mich vielleicht seine Söhne jetzt aktuell noch mehr interessieren. Nee. Ich nehme es, wie es kommt. Früher oder später kriege ich doch jeden irgendwie.
Das finde ich eine sehr gute Haltung. Vielen Dank.
Gerne.
Das war Ulrike. Sie hat mir noch einen kleinen Nachsatz hinterhergeschickt, den ich hier teilen möchte, weil ich ihn ganz schön fand. In Bezug zu der Frage, was sie anders mache als andere, sagte sie, dass sie durch ihre Zusammenarbeit mit der Horizont und dem Team dort die Freiheiten bekäme, die sie braucht, was überhaupt keine Selbstverständlichkeit wäre. Also ein kleines Hoch auf die Horizont hat ihn auch hinterher geschickt. So, das noch als Zusatz und ich freue mich über Meinungen, Kommentare, Bewertungen und alle sonstigen Regungen zu diesem Gespräch. Ciao und bis in 2 Wochen.